Ja, guten Morgen und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Ja Gott, wir haben jetzt einen Text gelesen, er verunsichert, er macht vielleicht auch Bauchschmerzen, ist irgendwie nicht so ganz greifbar im ersten Moment, es wirkt alles so fremd und ich möchte dich einfach bitten, dass du die Worte, die Predigt, die Gedanken, die dir wichtig sind, dabei rausgreifst und zu unserem Herzen durchdringst, uns ansprichst und uns deutlich machst, was dir wichtig ist. Amen. Am Dienstagabend hat mit einer Niederlage im Achtelfinale die Zeit von Jogi Löw als Bundestrainer geendet. Kein schöner Moment, kein glorreicher Abgang auf dem Höhepunkt seiner Karriere, sondern erneut ein durchwachsenes Turnier mit wenig Erfolg und viel Kritik. Fußballabend, der einen fragend, auch ein Stück weit leer zurückgelassen hat, keine gute Nachtgeschichte. Die Leistungen der einzelnen Spieler und vor allem auch das Zusammenspiel der Mannschaft waren einfach nicht gut genug, um den großen Coup zu landen. Doch genau dafür waren sie ja eigentlich angetreten. Sie wollten Teil einer ganz großen Geschichte werden. Angefangen mit dem Anruf des Bundestrainers, du fährst mit zur EM, ich brauch dich. Was für ein toller Moment, was für eine Chance. So haben sie trainiert, Taktiken durchgekaut, sich fokussiert, immer wieder vor Augen geführt, dass sie Teil von etwas ganz Großem werden können. Doch es hat nicht gereicht. Der Traum der Europameisterschaft 2020 ist vorbei. Und dieses Mal haben in Wembley wieder die Engländer Geschichte geschrieben. Rice, ein englischer Nationalspieler, hat im Interview gesagt, das ist Geschichte. Wir wurden immer wieder auf die letzten Spiele angesprochen, aber wir haben Geschichte geschrieben. Gary Neville hat gesagt, diese Spiele kommen nicht häufig. Deshalb war es eine Freude, Teil dieses Spiels gewesen zu sein. Teil eines großen Spiels sein oder Teil einer großen Geschichte zu sein, ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die nicht nur im Fußball eine große Rolle spielt, sondern die in dem Leben von uns allen eine Rolle spielt. Wir wollen alle Teil einer großen Geschichte sein, einer besonderen Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich so an einem historischen Ort befinde, zum Beispiel im Saal eines alten Schlosses oder in einer alten Kirche oder in einem bedeutenden Stadtgebäude, dann habe ich so das Empfinden, tatsächlich Teil von was Besonderem zu sein. Man fühlt sich so in eine andere Zeit versetzt, man denkt sich da irgendwie rein, man träumt sich hinein, auch bei dem ein oder anderen Roman oder Film. Wir lieben Geschichten und wir wünschen uns, Teil von einer Geschichte zu sein. Und das Interessante ist, auch unser eigenes Leben erzählen wir primär in Geschichten. Wir sprechen von unserer Lebensgeschichte. John Eldridge fasst es ganz gut zusammen in einem seiner Bücher. Das Leben ist keine Liste von Lehraussagen, es ist eine Reihe dramatischer Szenen. Und dann zitiert er den Sprachwissenschaftler und Pfarrer Eugene Peterson mit den Worten, wir leben in einer Erzählung, wir leben in einer Geschichte. Das Dasein hat die Form einer Geschichte. Wir haben einen Anfang und ein Ende, wir haben eine Handlung, wir haben Charaktere. Ja, wir mögen Geschichten, wir sind Teil der Geschichte, unser Leben ist vergleichbar mit einer Geschichte. Also Geschichten haben irgendwie so einen ganz besonderen Stellenwert in unserem Leben. Und vielleicht sind das alles Gründe, warum Jesus sehr viel durch Geschichten erzählt. Vieles von dem, was er seinen Schülern beibringen wollte, hatte er in Form von sogenannten Gleichnissen erzählt, von Beispielgeschichten. Und genau darüber geht unsere aktuelle Predigtserie. Wir schauen uns verschiedene Gleichnisse an und versuchen durch diese Geschichten Jesus und was ihm wichtig ist, besser zu verstehen. Heute haben wir ein Gleichnis, das man ohne den größeren Zusammenhang, in dem es steht, kaum verstehen kann. Und deshalb möchte ich in einem ersten einleitenden Punkt etwas weiter ausholen und diesen großen Rahmen, diese Metageschichte skizzieren. Wenn wir uns die Bibel als Gesamtwerk anschauen, dann fällt auf, dass es nicht nur eine lose Sammlung von unterschiedlichen Büchern, von verschiedenen Autoren zu unterschiedlichen Zeiten ist, sondern in dieser umfangreichen Buchsammlung lässt sich ein roter Faden erkennen. Man könnte sagen, dieses Buch erzählt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Mit einem Anfang, mit einem auftauchenden Problem, mit einem Anstieg der Dramatik, der in einem Höhepunkt gipfelt und dann mit einem finalen Kapitel weitergeht. Und ich fasse uns das mal ganz kurz zusammen, damit wir so diesen Rahmen auch für unseren Bibeltext haben. Wie gesagt, der erste Akt in der Bibel beschreibt den Beginn der Geschichte zwischen Mensch und Gott. Und dieser erste Akt ist von Harmonie und einem gesunden Miteinander geprägt. Der Mensch lebt in einem guten Rahmen und seine Sehnsüchte sind gestillt. Das Miteinander der Menschen ist geprägt von Einheit, von Respekt und Vertrauen. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur ist voller Harmonie und gegenseitiger Fürsorge. Die Beziehungen innerhalb des Menschen, Wille, Verstand, Gewissen, Bedürfnisse, all das steht in einem gesunden Verhältnis zueinander. Und auch ganz wesentlich, die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist intakt und erfüllend. Das ist grob zusammengefasst der erste Akt, wie er in den ersten beiden Kapiteln der Bibel beschrieben wird. Im zweiten Akt geht es dann um Zerbruch und den Verlust dieses heilvollen und erfüllenden Miteinanders. Die zentrale Beziehung zwischen Gott und Mensch wird durch den Menschen zerstört. Und plötzlich bricht dieses Miteinander in sich zusammen. Da ist auf einmal Misstrauen, Respektlosigkeit, Neid, Rassismus, Selbstbezogenheit. Der Mensch zerstört die Natur zerstört den Menschen. Und auch innerhalb des Menschen tobt ein endloser Kampf zwischen Gewissen, Wollen und Vernunft. Der Mensch entfremdet sich und verliert sich selbst. Verliert sich in sich selbst. Der umfassende Frieden ist gebrochen. Das ist der zweite Akt, der sich wieder und wieder in kleinen Geschichten wiederholt. Und vermutlich auch in deinem Leben wieder und wieder wiederholt. Doch parallel zu diesen kleinen, typisch menschlichen Geschichten verläuft eine lange Vorbereitung zur Rettung mit steigender Spannung. Gott, der die Menschheit nicht aufgibt, sondern sie immer wieder zu sich und zueinander ruft. Und dann im dritten Akt dieses Welttheaterstücks kommt der Höhepunkt. Gott selbst betritt in der Person Jesus Christus die Bühne und beginnt eine unglaubliche Erneuerungsbewegung. Er beginnt das, was zerbrochen ist, wieder zu heilen und zusammenzufügen. Er beginnt diesen verlorenen Frieden wiederherzustellen, indem er das menschliche Miteinander fördert, Ungerechtigkeiten anspricht, indem er Naturgewalten beruhigt, indem er Kranke gesund macht, indem er innerlich Gefangene freisetzt, indem er neues Leben schenkt, indem er von Schuld freispricht und nicht zum Tode verurteilt und indem er ganz zentral am Kreuz den Weg ebnet, dass Gott und Mensch wieder zueinander finden können. Das ist in aller Kürze dieser rote Faden, der sich durch die ganze biblische Geschichte hindurchschlängelt. Ein Gott, der seine Welt und seine Geschöpfe liebt und alles dafür gibt, um zu heilen und zu retten. Und das soll dann laut dem letzten, finalen Kapitel in einer Vollendung dieser begonnenen Erneuerungsbewegung münden. In der Auferstehung Jesu gibt Gott uns Grund, auf dieses letzte Kapitel zu hoffen. Denn dieser letzte Akt liegt noch in der Zukunft. Wir wissen nicht genau, wann diese Geschichte vollendet wird, aber wir wissen, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Das verspricht Gott durch die Auferstehung. Denn das Leben wird das letzte Wort haben. Und in der Bibel finden wir dann ganz viele Bilder, die dieses letzte Kapitel beschreiben. Zum Beispiel ist die Rede davon, dass genug da sein wird, um den eigenen Durst zu stillen. Eigentlich ein recht profanes Bild. Aber auch super schön, wenn man sich vorstellt, dass dieser Durst nach Leben, den wir haben, den Durst nach Beziehung, nach Erfüllung, dass der einmal wirklich gestillt sein wird. Oder ein anderes Bild ist, dass Gott in diesem letzten Akt alle Tränen abwischen wird. Auch das ein profanes Bild, wenn man sich so ein kleines Kind vorstellt, was hinfällt, irgendwie losbrüllt und dann kommt der Vater oder die Mutter und wischt so mit dem Taschentuch drüber, hat ein Pflaster parat. Ein sehr simples Bild, aber auch absolut faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass alle tiefen Tränen, auch deine tiefen Tränen, deine ungeweinten Tränen, deine ungesehenen Tränen deines Herzens, dass sie wirklich ernst genommen werden, abgewischt werden, einfach weil so viel Trost empfunden wird und Heilung erlebt wird. Das sind nur zwei von vielen Bildern, die die Bibel nutzt, um diesen letzten Akt zu beschreiben. Da gibt es auch noch viele andere Bilder. Eine florierende, multikulturelle Stadt. Kein Rassismus mehr, soziale Gerechtigkeit. Das Bild von harmonischer Natur. Also ein absolut hoffnungsvoller letzter Akt. Wann wird das passieren? Die biblischen Autoren sagen, wenn Jesus wiederkommt. Johannes hat es auch schon angedeutet. Und Jesus selbst formuliert es so, wenn der Menschensohn, und damit meint er sich selbst, wenn der Menschensohn wiederkommt. Und damit sind wir jetzt auch bei unserem Text angekommen, bei diesem Gleichnis, was Jesus hier erzählt. Denn Jesus spielt hier auf dieses finale Kapitel an, von der Zeit, in der er wiederkommt. Die Frage, wann es genau passieren wird, wie gesagt, die war damals genauso, also die ist heute interessant, die war damals interessant, denn Jesus schiebt direkt in Vers 39 und 40 ein Gleichnis ein. Das Gleichnis des Diebes macht deutlich, dass es für uns unbekannt bleibt. Wir wissen schlichtweg nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Wichtig scheint ihm aber zu sein, dass er wiederkommen wird. Nun, diese Gedanken dieser biblischen Geschichte sind für einige von uns wahrscheinlich fremd, ungewohnt. Klingt auch alles etwas fantastisch, schwer vorstellbar. Ist es nicht ein bisschen gewagt, heute noch an diesen roten Faden zu glauben? Andererseits kann man, wenn man sich ausführlicher damit beschäftigt, aber durchaus erkennen, dass viel Vernünftiges drin steckt, dass es auch irgendwie nachvollziehbar ist. Es ist eben nicht nur eine Idee eines einzelnen Autors, der Geld brauchte oder bekannt werden wollte. Es ist auch nicht nur irgendwie ein x-beliebiger Roman, wie man ihn heute vielleicht kaufen kann, von Sebastian Fitzek oder so. Doch auch wenn man das schon öfter gehört hat, diese Geschichte, diese Metageschichte, vielleicht sogar seine Hoffnung da reinsetzt. Ich glaube, sie ist und bleibt immer wieder auch ungewohnt und herausfordernd. Einfach, weil sie so oft unsichtbar ist und man sie im Alltag nicht ständig parat hat. Und genau das ist der Grund, warum Jesus hier dieses Gleichnis erzählt, weil seine Zuhörer und Zuhörerinnen so wenig in dieser Geschichte leben. Weil sie nicht in dieser übergeordneten Geschichte zu Hause sind. Und deswegen erinnert er sie daran, und ich glaube, wir haben das nicht weniger nötig. Denn selbst wenn wir sie kennen, diese große Geschichte, wir vergessen sie immer wieder. Sie rückt im alltäglichen Leben dann doch in den Hintergrund, und damit verlieren wir ein Stück weit ihre positive und ihre verändernde Kraft auf unser Leben. Deshalb lasst uns diese Geschichte anschauen, auch wenn sie fremd wirkt. Und lassen wir uns auf dieses Ungewohnte ein und schauen wir, ob es uns nicht vielleicht doch hilft, Gott besser zu verstehen und so einen nächsten Schritt auf ihn zuzumachen. Nach dieser ausführlichen Einleitung zum Rahmen habe ich zwei Punkte, die ich in dieser Geschichte beobachte. Erstens sehe ich hier eine Anweisung, wie wir leben sollen angesichts dieser Metageschichte. Und zum anderen sehe ich auch eine spannende Motivation für dieses Leben. Also zunächst etwas ausführlicher die Anweisung. Jesus wählt für dieses Gleichnis eine Situation, die den Zuhörern damals sehr geläufig war. Es gab einen Gutsbesitzer, der eine größere Hauswirtschaft hatte. Vielleicht war eine Landwirtschaft dabei, vielleicht kombiniert mit einer Gastwirtschaft, vielleicht sogar mit Vieh auf dem Hof. Auf jeden Fall ein etwas größerer Hausbetrieb, bei dem mehrere Menschen angestellt waren. Diener und Dienerinnen heißt es im Text, um heutige Bilder zu gebrauchen, das waren so Babysitter, Au-pair-Leute, Reinigungskräfte, Hausmeister, persönliche Steuerberater, so irgendwas in diese Richtung. Und dieser Gutsbesitzer hatte auch Leute am Start, die diesen Hausbetrieb verwalteten, die im Sinne des Hausherrn für ein gutes Klima gesorgt haben und darauf geachtet haben, dass es jedem Angestellten gut ging und der Betrieb in Abwesenheit des Chefs gut gemanagt wurde. Wenn der Hausherr unterwegs war, zum Beispiel auf einer größeren Feier wie einer Hochzeit, dann war das Klima vermutlich vergleichbar mit unseren Arbeitssituationen, wenn unser Chef mal auf Dienstreise oder Urlaub ist, sofern wir einen Chef haben. Das kann einerseits dazu führen, dass man sich freier fühlt und vielleicht etwas unkonzentrierter wird, aber es kann andererseits auch eine Motivation entwickeln, dem Chef zu zeigen, was man in seiner Abwesenheit alles hinbekommen kann. Also das ist so im Groben die Situation, die Jesus für seine Geschichte wählt. Und er beginnt sie dann mit den Worten, haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen. Was meint Jesus damit? Dazu müssen wir ein wichtiges Detail dieser Geschichte wahrnehmen, nämlich es war Nacht. Irgendwann in der langen Nacht würde der Hausherr nach Hause kommen. Die Angestellten wussten nicht wann, sie wussten nur, dass er irgendwann zurück sein wird. Kommt übrigens häufiger in Jesu Gleichnissen vor, dieses Nachtthema. Warum? Nun, nachts wird man schläfrig. Man wird müde. Und das ist nach Jesu Beobachtung eine typische Eigenschaft von uns Menschen. Irgendwie haben wir so diese Tendenz, geistlich gesehen schlafen zu gehen. Müde und träge und schläfrig zu werden. Jesus scheint damit zu rechnen, dass das gar nicht so untypisch ist. Bedeutet was? Wer schläft, der lässt sich mehr von Träumen beeinflussen als von der Realität. Wir alle kennen das, wenn wir schlafen und träumen, dann verschwimmt so die Realität. Wir meinen tatsächlich etwas zu erleben, dabei träumen wir. Und wenn wir dann manchmal aufwachen, fragen wir uns, wo bin ich? Ja, weil das gerade Erlebte so real gewirkt hat. Es können schöne Träume sein, es können schlechte Träume sein. Sie sind auf jeden Fall nicht real und doch haben sie irgendwie Einfluss auf uns. Ich kann mich gut an Träume erinnern, in denen ich mich in so einer unangenehmen Situation befunden habe, irgendwo runtergefallen bin und dann aufwache, weil ich mit meinem ganzen Körper darauf reagiere. Oder ich zucke mit meinem Bein, weil ich vor irgendetwas weglaufen will. Oder vielleicht kennt ihr das auch, dass euer Partner neben euch anfängt zu reden. Ja, wir reagieren aber nicht auf etwas Reales, sondern auf einen Traum. Oder wenn wir etwas Schlimmes im Traum erleben, wachen wir auf und sind verstört und sogar ängstlich. Einer meiner Söhne wacht immer mal wieder auf und weint einfach, weil das, was er da vermutlich in seinen Träumen bearbeitet, ihm Angst macht. Er hält es für real und er braucht eine ganze Weile, um zu verstehen, dass es nicht die Realität ist. Was bedeutet das jetzt geistlich gesehen? Wenn Jesus uns durch die Geschichte auffordert, bleibt wach, lasst eure Lampen nicht ausgehen, sagt er damit, lass dich lieber von der ewigen Realität beeinflussen, als von der zeitlich begrenzten. Lass dich lieber von dieser übergeordneten Geschichte beeinflussen und lenken, anstatt nur von der kleinen innerhalb der großen. Ein Beispiel. Wenn wir über uns selbst denken, oh Mann, mein Lebenslauf hat viel zu viele Umwege. Ich habe immer noch nicht den richtigen Partner oder gute Freunde gefunden. Ich bin immer noch nicht erfolgreich. Ich weiß immer noch nicht, was ich genau mit meinem Leben will. Mein Leben hat irgendwie wenig Sinn, ist nicht aufregend genug. Oder in meinem Alter, ich bin nicht weise genug oder inspirierend genug für andere. Wenn wir irgendwas in diese Richtung denken und dadurch Lebenskraft und Lebensmut verlieren, sehen wir letztlich nur unsere eigene kleine, zeitlich begrenzte Geschichte und haben die große Metageschichte aus dem Blick verloren. Dann sind wir geistlich gesehen schläfrig geworden. Denn die große Geschichte ist, dass Gott uns die ganze Zeit durch all unsere Lebensumstände hindurch formt und vorbereitet auf eine große Zukunft. Auf eine Zukunft, die anbricht, wenn er wiederkommt. Und in dieser großen Geschichte ist es absolut zweitrangig, ob man jetzt einen tollen Lebenslauf hat. Säkular gesehen mit einem guten Job oder Haus mit Garten oder und so weiter. Auch christlich gesehen, von wegen besonders viel für die Gemeinde gemacht und so weiter, das ist zweitrangig. In dieser großen Geschichte ist es viel wichtiger, dass man in jeder Lebenslage Gott entdeckt hat. In jeder Situation die Liebe Gottes annehmen kann oder lernt anzunehmen, um dadurch frei zu sein zum Leben. Um dadurch auch frei zu werden, andere Menschen zu lieben. Weil genau das ist, was Gott ausmacht. Das ist viel wichtiger. Das ist der Kern der Metageschichte. Deswegen sagt Jesus hier, lasst eure Lampen nicht verlöschen. Werdet nicht schläfrig und vergesst diese große Geschichte nicht. Vergesst nicht, dass ich wiederkommen werde. Und an der Stelle ist mir wichtig zu betonen, dass Trauer zu empfinden nicht geistliche Schläfrigkeit befindet. Das kommt manchmal so ein bisschen in christlichen Gemeinden auch rüber. Jesus selbst war traurig und Jesus war mit Sicherheit gleichzeitig geistlich hellwach. Tränen zu weinen, auch über die Umstände unserer kleinen Geschichte, ist absolut berechtigt. Ich würde sogar sagen, wer meint, immer nur fröhlich sein zu müssen, der ist schläfrig. Denn der hat die Realität dieser übergeordneten Welt aus den Augen verloren, dass diese Welt eben noch nicht vollendet ist, sondern weiterhin unter dem Zerbruch leidet. Noch ein anderes Beispiel für geistliche Schläfrigkeit, wenn andere uns sagen, du bist nur durchschnittlich. Du bist nicht gut genug, an dir ist nichts Besonderes. Wenn wir das glauben, es uns Kraft raubt uns ausbremst, dass wir uns auch in uns selbst zurückziehen, wenn wir auf die Aussagen anderer mehr vertrauen als auf Gottes Aussagen, der dir sagt, du bist wichtig, so wichtig, dass ich dich unbedingt in meiner Nähe haben will, dann sind wir geistlich gesehen eingeschlafen. Dann haben wir das Entscheidende aus den Augen verloren. Dann ist die Realität vor unseren Augen verschwommen. Und deshalb sagt Jesus ganz eindrücklich, pass auf, dass eure Lampen nicht verlöschen. Das ist existenziell, denn sonst finden wir uns in einer Traumwelt wieder. Und dann glauben wir wirklich, dass man einen durchtrainierten Körper haben muss, um liebenswert zu sein. Oder dann glauben wir wirklich, dass man nur mit reichlich Geld glücklich werden kann. Oder dann glauben wir wirklich, dass Erfolg uns langfristig erfüllen könnte. Oder dann glauben wir wirklich, dass wir mit unserer Frömmigkeit besser und wichtiger wären als andere. Jesus rüttelt mit diesem Gleichnis an unseren Schultern und sagt, Leute, seht zu, dass euch diese Realität, diese Metageschichte nicht abhanden kommt. Dass die Realität vor euren Augen verschwimmt, denn sonst verliert ihr so viel Freiheit in eurem Leben. Ihr macht euch und andere sonst kaputt. Wir brauchen diese große Geschichte, diese unsichtbare Wirklichkeit, dass Gott in unserem Leben wirkt und dass Jesus wiederkommen wird, dass dieses Leben bei weitem nicht alles ist, was wir haben. Und das ist interessanterweise auch der Grund, warum der Schreiber des Hebräerbriefs an der Stelle die Gemeinde herausfordert und ermutigt, versäumt nicht die christliche Gemeinschaft. Wir brauchen einander, um uns an genau diese Metageschichte zu erinnern, dass Gott in unserem Leben wirkt und dass es zu einem guten Ende führen wird. Und da merkt man schon, dass Gott im Zentrum steht und nicht ich selbst. Oder das ist der Grund, warum eine regelmäßige Beschäftigung mit der Bibel einfach sinnvoll ist und gut tut. Oder das ist der Grund, warum es existenziell ist, dass wir Freunden die Erlaubnis geben, in unser Leben hineinzusprechen. Um uns daran zu erinnern, haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen. Weil wir alle dazu neigen, einzuschlafen, schläfrig zu werden, müde zu werden. Es gibt mehr, als wir gerade sehen, und es kommt noch ein weiteres Kapitel. Und dann hat Petrus, finde ich ganz interessant, eine Frage dazu, Vers 41, bezieht sich der Vergleich mit dem Hausherrn auf alle oder nur auf uns Apostel? Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sich so fragt, okay, was ist jetzt genau meine Rolle? Was genau soll ich machen und wie viel und wie ist das, wenn man Verantwortung übernimmt? Er denkt so über seine Rolle jetzt in dieser großen Geschichte nach. Und dann ist ganz interessant, dass Jesus gar nicht so konkret darauf eingeht. Er sagt ihm nicht, was er genau tun soll, wie viel und so weiter, sondern Jesus nimmt diesen Faden der Geschichte einfach nochmal auf. Er macht ihm dasselbe nochmal mit anderen Worten klar. Und ich verstehe es so, als würde Jesus sagen, Petrus, das ist eine interessante Frage, aber konzentrier dich erst nochmal auf das, was ich gerade gesagt habe. Lande nicht gleich wieder bei dir, sondern lass nochmal diese Metageschichte auf dich wirken. Also egal, ob du eine besondere Verantwortung trägst oder nicht, es geht immer darum, diese Metageschichte vor Augen zu haben. Das ist das absolut Entscheidende. Das ist wichtig für deine Rolle, im Großen und im Kleinen. Behalte diese übergeordnete Geschichte vor Augen und dann willst du Verantwortung übernehmen. Dann willst du einen Unterschied machen, dann willst du wach bleiben, dann willst du ein treuer und kluger Verwalter deiner Aufgaben sein. Denn was passiert, wenn man diese Metageschichte vergisst, wenn man geistlich müde wird? Nochmal John Eldridge schreibt ganz interessant, man sucht sich dann kleine Geschichten. Durch Baseball und Politik und Musik und Sex und sogar durch die Gemeinde suchen wir verzweifelt nach einer großen Geschichte, in der wir leben und unsere Rolle finden können. Und dann fügt er hinzu, all diese kleinen Geschichten bieten uns ein flüchtiges Gefühl des Sinns, des Abenteuers oder der Verbundenheit. Aber keine davon bietet uns das Echte. Dazu sind sie nicht groß genug. Unser verloren gegangenes Vertrauen zu einer großen Geschichte ist der Grund, warum wir immer nach Sofortbefriedigung verlangen. Wir brauchen das Gefühl, jetzt lebendig zu sein, denn das Jetzt ist alles, was wir haben. Ohne eine Vergangenheit, die für uns geplant wurde, und eine Zukunft, die auf uns wartet, sitzen wir in der Gegenwart gefangen. Doch in der Gegenwart ist nicht genügend Platz für unsere Seelen. Finde ich super auf den Punkt gebracht. Und im Prinzip redet Jesus in dieser Geschichte genau gleich. Wer diese große Geschichte aus den Augen verliert, der wird meinen, in Essen liegt die absolute Erfüllung. Vers 45, er fängt an, üppig zu essen. Das heißt, er beginnt Essgelage. Essen nicht nur, um dem Körper zu geben, was er braucht, um gestärkt zu sein, sondern Essen aus Gier. Essen aus Bedeutungssucht. Essen, um mit dem Schmerz im Leben umgehen zu können. Statt mit denen, die wenig oder nichts haben, zu teilen, wird alles für sich selbst in Maßlosigkeit behalten. Das Maximum für mich selbst oder vielleicht noch für die, bei denen ich Vorteile und Anerkennung bekomme, wenn ich sie einlade. Oder wer diese große Geschichte vergisst, der beginnt im Rausch echtes Lebensglück zu suchen. Ja, hier im Text fängt an, sich zu betrinken. Exzessives Feiern, endlose Partys, um Glück zu empfinden. Um die Realität zu verdrängen, eine Flucht vor Verantwortung hinein in eine Traumwelt. Da geht's mir gut. Oder wer diese große Geschichte vergisst, der beginnt die Diener und Dienerinnen zu schlagen. Der denkt nur noch an sich. Wie es dem anderen geht, so what? Hauptsache, ich selbst komme zu meinem Glück und zu meinem guten Leben. Und wie oft leben wir genau so? Jesus macht deutlich, wer nicht mit dem Kommen seines Herrn rechnet, wer glaubt, es gebe keine Zukunft für diese Welt, Jesus wird nicht wiederkommen. Ich habe niemanden, vor dem ich mich verantworten muss. Der sucht sich, beziehungsweise man muss vielleicht sogar sagen, der muss sich automatisch seinen inneren Frieden in Macht, Sex, Geld, Rausch, Bequemlichkeit und so weiter suchen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Doch Jesus sagt jetzt hier klar, so sollt ihr nicht leben, ihr sollt wachsam sein. Ihr sollt daran denken, dass euer Leben weitergeht. Dass das, was ihr macht, eine Relevanz hat. Das, was du heute machst, hat Relevanz in dieser großen Geschichte. Ihr sollt mit den Gaben, die jedem von euch anvertraut sind, treu und klug und verantwortungsvoll umgehen. Mach dir bewusst, dass das, was in deinem Leben ist, nicht einfach so da ist, sondern dass es dir jemand gegeben hat und anvertraut hat. Es gibt mehr als das Hier und Jetzt und deswegen lebt jetzt schon als Teil dieser großen Geschichte. Strebe schon jetzt nach Miteinander, nach Gerechtigkeit, nach Großzügigkeit, nach Wertschätzung, nach Versöhnung, auch danach andere zu trösten. Weil das ist das, was das Ziel der großen Geschichte ausmacht. Und zwar nicht in dem Sinne, oh, ich habe jetzt zwar sturmfrei, muss mich aber ärgerlicherweise benehmen, weil ich nicht genau weiß, wann meine Eltern zurück sind. Und sie sollen ja stolz auf mich sein, wenn sie nach Hause kommen. Sicher nicht in diesem Sinne. So funktioniert christlicher Glaube nicht, wird aber ganz oft so dargestellt und auch verstanden. Nein, als Jesus die Bühne der Weltgeschichte betrat, hat er sehr deutlich gemacht, dass es nicht einfach unsere guten Leistungen sind, die er möchte, um stolz auf uns zu sein. Sondern was er in erster Linie ermöglicht, war ein absolutes Versöhnungsangebot. Weil das ist absolut notwendig, wenn man an den zweiten Akt denkt. Eine neue Verbindung mit ihm. Im Prinzip wie bei einer Hochzeit. Im Augenblick der Trauung gehören alle Dinge beiden Personen gleichermaßen. Sie sind vereint und leben ab jetzt gemeinsam ein Leben. Und ganz ähnlich ist das, was mit dem Glauben an Jesus Christus in diese Welt kommt. Denn in dem Moment, wo wir auf Jesus Christus vertrauen, auf seine Versöhnung antworten, gehört uns das, was Jesus gehört. Das heißt, uns gehört seine Gerechtigkeit, auch seine Liebe und Großzügigkeit. Wir bekommen Anteil an seiner Auferstehung, Anteil an seiner Verbindung mit Gott, Anteil an seinem ganzen himmlischen Reichtum. Das ist das, was wir uns nicht verdienen können, sondern was er uns in seiner Großzügigkeit gibt. Das heißt, wenn ich mich auf Christus einlasse, dann will ich natürlich gemeinsam mit ihm leben. Dann will ich das Gute, was ihn ausmacht und er mich schenkt, in meinem Leben als Wirklichkeit auch erleben. Es ist eben nicht, dass ich hier versauere, weil ich nicht genau weiß, ob der strenge Vater morgen oder übermorgen kommt und ich Angst haben muss, dann rauszufliegen. Und damit sind wir jetzt auch beim letzten kurzen Gedanken, nämlich bei der Motivation für dieses wachsame Leben. Ich finde zwei Motivationen, die Jesus hier nennt, eine negative und eine positive. Zuerst die negative Motivation. Vers 46, er wird ihn in Stücke hauen. Also an dieser Stelle ist wohl jedem, der aufmerksam hingehört hat, mitgelesen hat, der Text erstmal sauer aufgestoßen. Er wird ihn in Stücke hauen. Das klingt so, als hätte Jesus irgend so eine Horrorgeschichte im Hinterkopf, als er das erzählt. Was für eine seltsame Aussage. Aber uns muss klar sein, dass Jesus hier nicht wörtlich an eine Axt oder ein Samurai-Schwert denkt, sondern hier bewusst eine Übertreibung macht. Eine Hyperbel in seinem literarischen Konstrukt. Und dazu noch ziemlich unlogisch, denn erst wird er in Stücke gehauen und dann kommt er dorthin, wo die Treulosen ihre Strafe verbüßen. bisschen viel, wenn man das wörtlich nehmen würde. Nein, das ist eine ganz bewusste, ganz typische Übertreibung. Eine Übertreibung, und damit war jedem Zuhörer klar, das ist wichtig zu bedenken. Bei einer Übertreibung bleibt man hängen. Und was Jesus mit dieser Übertreibung deutlich machen möchte, wenn du das, was dir anvertraut wurde, nur für dich selbst nutzt, wenn du nur deine eigene kleine Geschichte für dich selbst lebst, dann stehst du am Ende ohne etwas da. Damit wirst du keinen Bestand haben. Oder anders gesagt, jeder Mensch hat Fähigkeiten, die ihm anvertraut wurden. Und wenn ich diese Fähigkeiten und mein Leben nicht für diese große Geschichte einsetze, sondern nur für mich selbst, so lebe, als würde die ganze Welt mit mir enden, dann verfällt letztlich der Wert meiner Handlungen. Dann werden sie wertlos, weil sich diese große Geschichte durchsetzen wird und nicht meine kleine. Dann ist es so, als hätte man ein Paper geschrieben, es danach in kleine Stücke geschnitten und in den Wind geworfen. Wenn ich allerdings damit rechne, dass diese Metageschichte weitergeht, wenn ich damit rechne, dass ich Teil von Gottes Plan bin, wenn ich mein Leben und meine Fähigkeiten für diese große Geschichte einsetze, dann hat alles einen bleibenden Wert. Dann will ich nicht mehr auf Kosten anderer leben. Dann will ich lernen, nachhaltig zu denken. Dann lerne ich, auf die Seele und das Gutergehen meiner Mitmenschen zu achten. Dann beginne ich neu zu fragen, was Gott mit mir in meiner aktuellen Lebenssituation machen möchte. Denn dann weiß ich, dass mir alles von diesem Herrn der Welt anvertraut ist. Und dann noch als letztes die positive Motivation, dieser wunderbare und beeindruckende Vers 37. Der Hausherr wird sich selbst die Schürze umbinden, seine Diener zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Ich weiß nicht, welche Rolle du gerade in deiner Lebensgeschichte spielst. Vielleicht die eines Königs, du bekommst zwar viel Anerkennung, aber trägst auch sehr viel Verantwortung, sehr viel Kraft kostet. Vielleicht auch die eines Hofnarren, du bringst zwar andere zum Lachen, empfindest es aber selber als sehr mühsam, dich immer so zu verkleiden. Vielleicht ist deine Rolle in deinem Leben gerade auch eher tragisch und du weißt nicht so recht, wie es weitergehen soll. Vielleicht hast du gerade auch so die Hauptrolle, fühlst dich genau mittendrin und die Aufforderung dieses Textes, das trifft dich, weil du merkst, du müsstest was ändern. Oder vielleicht ist es auch so, dass du so gar nicht weißt, was genau deine Rolle sein soll. Als Jesus am Kreuz starb, machte er ein Versprechen wahr, was er vorher in Worte gefasst hatte. Er hatte nämlich gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dieser Dienst von Jesus bestand darin, dass er genau deine Lebensgeschichte in diese große, übergeordnete Geschichte eingliedert. Mit seinem Tod eingegliedert hat. Indem Jesus uns mit Gott verbunden hat, sind wir Teil dieser großen Geschichte geworden. Und wenn wir Teil dieser großen Geschichte geworden sind, so wird auch unser Ende so sein, dass er sich selbst die Schürze umbinden, uns an seinen Tisch bitten und uns selbst bedienen wird. Das heißt, alles, was in seinem Haus ist, wird er uns auftischen. Alles, was in seinem Besitz ist, wird er uns geben. Alles, was in seiner Macht steht, wird er tun, damit wir uns so freuen, wie es hier in unserer Geschichte in Vers 38 formuliert wird. Freude ohne Ende ist ihnen gewiss. Mit seinem Tod hat Jesus unsere kleine Geschichte in diese große Geschichte eingegliedert. Und deshalb lädt dich Jesus auch ein und fordert dich heraus, tagtäglich als Teil dieser großen Geschichte dich zu verstehen und daraus zu leben. Und das wünsche ich uns, dass wir uns gemeinsam immer wieder an diese Metageschichte erinnern. Gott kommt mit seiner Erneuerungsbewegung ans Ziel. Jesus wird wiederkommen, so fremd und unglaublich das immer wieder für uns klingt. Erinnern wir uns gegenseitig daran, denn mit dieser Geschichte im Hinterkopf können wir hier und jetzt mit beiden Beinen mitten im Leben stehen und uns für unsere Umgebung, unsere Nachbarschaften und unsere Freunde einsetzen. Und wir müssen uns nicht mehr in unserer kleinen Geschichte verlieren. Wir sind Teil einer großen Geschichte. Amen.